Muy buenos días a todos. Primero quería averiguar si acá hay alguien que entiende español. Oh, das klang jetzt fast. Das war Spanisch. Also falls euch das Spanisch vorgekommen ist, das war tatsächlich Spanisch. Das liegt daran, dass wir als Missionare über 20 Jahre in Kolumbien, Südamerika gearbeitet haben. Wir, das sind meine Frau und 5 Kinder, inzwischen 6 Enkel. Wir sind seit rund oder ein bisschen mehr als 10 Jahren auch wieder in Deutschland. Und hier gibt es ja mehr Verbindungen nach Spanien. Also die Rodriguez-Brüder, die habe ich kennengelernt, wo die noch zu dritt hier Konzert gemacht haben, 1975 oder sowas. Ist schon ein Weilchen her. Da kamen wir als CVJM-Jugendkreis aus Babenhausen. Babenhausen ist meine Heimatstadt, also nicht allzu weit weg von hier. Aber Gott hatte uns ganz konkret nach Kolumbien berufen und wir haben immer noch etliche Kontakte und überlegen, später auch nochmal rauszugehen. Gibt ja mehrere, die auch sich vom Alter nicht abschrecken lassen, dem Ruf Gottes zu folgen oder weiterzugehen, da wo Gott uns berufen hat. In Kolumbien selbst haben wir erst eine Gemeinde geleitet, dann habe ich auch ein Seminar unterrichtet und zum Schluss Kolumbianer für die Mission motiviert und vorbereitet und ausgesandt. In erster Linie in die muslimische Welt. Und dann kommen wir zurück nach Deutschland 2010 und haben diese ganzen Nationen, wo wir Kolumbianer hin ausgesandt haben und wo es nicht einfach ist, Visa zu bekommen in die Länder. Diese Menschen stehen auf einmal vor unserer Haustür. Und das ist dann schon noch eine längere Geschichte gewesen. Aber wir haben dann quasi über bestimmte Umstände beschlossen, erstmal hier unter den Flüchtlingen, hauptsächlich Syrer und Afghanen, aber auch Somali, Eritrea, zu arbeiten. Und das ist, was ich immer noch mache. Ich bin weiterhin von der Mission angestellt, vom WEC International und an meine Gemeinde ausgeliehen und quasi als Diakon für Flüchtlingsarbeit freigestellt. Soweit erstmal kurz zu meinem Hintergrund. Wenn es dann doch noch welche gibt, die Spanisch praktizieren wollen, hinterher gerne herzlich willkommen. Ja, das Thema heute ist, wo finde ich Heil? Manche suchen ihr Heil in der Flucht. Das kann in unserer unheilvollen Welt durchaus die Rettung sein. Wenn ich vor Krieg und Bomben fliehe, kann Flucht mein Leben retten. Und wir bekommen das momentan wieder ganz aktuell mit. Auch hier sind ja wahrscheinlich schon Ukrainer angekommen. Ich arbeite ehrenamtlich in der Tafel. Wir haben inzwischen 150 neue Leute zusätzlich. Das heißt, auch die Portionen werden reduziert, weil die Leute auch vorm Krieg fliehen, ihr Heil, ihre Rettung in der Flucht suchen. Ich habe allerdings auch Menschen kennengelernt, die fliehen vor Gott. Nicht vor einer Not, sondern die fliehen vor Gott. Sobald man über Gott spricht, weichen sie aus und wechseln das Thema. Wie ist das in Deutschland so schön? Man kann über alles reden, nur nicht über den Glauben und über das Gehalt. Ich möchte dazu ermutigen, dass wir uns dem entgegenstellen und den Mut haben, mit anderen Menschen über Gott zu reden. Für die Flüchtlinge besorge ich dann hauptsächlich Fahrräder und Möbelgeschichten. Bei den Ukrainern ist jetzt weniger mit Möbel. Habe ich letzte Woche ein paar Fahrräder in einem fast Nachbarort geholt. Und ich habe auf meinem Auto, das ist so ein Van, einen Aufkleber hinten. Da ist ein Satz drauf, das ist das Einzige, was ich auf Arabisch kann. Allah mahabba huwa yuhibbuka. So, gibt noch jemand, der Arabisch kann? Das ist auch das Einzige, was ich kann. Das heißt, Gott ist Liebe, Gott liebt dich. Und das fällt sogar den Deutschen auf, dass da was draufsteht, was irgendwie merkwürdig aussieht, eben Arabisch. Und interessanterweise, dieser Satz, ich habe früher ganz häufig auch Flüchtlinge an den Bahnhof oder zum Amt gefahren. Und dann kam einmal einer vom Bahnhof und liest das, inzwischen ein guter Freund, Syrer, ist Mechatroniker, der am Anfang kein Deutsch kannte. Und der guckt dann da hinten drauf und sagt, das ist doch Jesus, oder? Da steht aber nichts von Jesus. Da steht nur, Gott ist die Liebe, er liebt dich. Und interessanterweise, obwohl die Muslime, da gibt es die 99 schönen Namen von Allah, und ich glaube, da ist Gott ist Liebe an der 37. Stelle. Das sind dann so Aufzählungen, manche beten so Perlenkette wie Katholiken, so eine Art Rosenkranz durch. Und, aber die haben keinen Bezug dazu. Wenn man sie fragt, und was bedeutet das? Naja, Gott ist Liebe. Auch, die reden ja auch immer von Gott, dem Barmherzigen. Aber wenn man sie fragt, nach dem Hintergrund, was das bedeutet, wird es schwierig für sie, das zu erklären. Aber nicht nur für die, sondern auch für viele Deutsche. Wenn man sie fragt, wenn sie sagen, ich glaube an Gott, ja, erklär mir mal, sag mir mal was. Und dann kommen ganz viele tolle Ideen, die aber wenig mit dem Gott der Bibel zu tun haben. Wo finde ich Heil? Manche suchen ihr Heil in Drogen und Alkohol. Manche suchen ihr Heil in der Arbeit. Manche suchen ihr Heil in Versicherungen. Deutschland ist ja bekannt, man kann hier alles versichern. Ich weiß, so als Teenie habe ich mal gelesen, da hat irgendeine Schauspielerin einen kleinen Fingernagel versichert für was weiß ich, wie viele Tausende. Man kann alles versichern. Fast jeder hat eine Lebensversicherung. Ist auch nichts dagegen zu sagen, solange man nicht denkt, dass die Lebensversicherung das Leben versichert. Die Lebensversicherung ist tatsächlich da für meine Familie, dass die abgefangen ist. Ja? Die wird mich nicht vor Tod bewahren. Also jeder noch so Versicherte wird irgendwann die Lebensversicherung einlösen, aber nicht für sich, sondern für seine Familie. Und das ist gut so, wenn man das im Kopf hat. Nur wenn man denkt, die Lebensversicherung, und das ist ja unbewusst, was dann häufig abläuft, ach ja, ich habe eine Lebensversicherung, ach, ich bin auf der sicheren Seite. Auf welcher sicheren Seite? Eins ist sicher, wir alle werden mal hier gehen. Ja, manche suchen ihr Heil in der Lebensversicherung. Aber sie sichert nicht mein Leben, sondern meine Familie ab. Wir möchten gern unser Leben kontrollieren und merken immer mehr, wie das nicht geht. Wie wir manchen Dingen ausgesetzt sind und keinen Einfluss darauf haben. Wir kommen von Corona, Dürre, Trockenheit, Krieg. Was will ich dagegen machen? Ich habe da ganz wenig Einfluss drauf. Ich fahre öfters mal mit dem Fahrrad, heute Mittag wieder nach Darmstadt, zu meiner Frau. Und bin durch den Wald gefahren, bin erschrocken. Das ist alles, also Farne, die früher grün waren, ist alles trocken. Heidelbeeren, ausgetrocknet, also nicht nur keine Frucht, dann ist es trocken. Also, ja, man sagt trocken wie Zunder. Wir haben keinen Einfluss. Ich fahre extra sparsam, um möglichst wenig CO2 auszustoßen. Und dann fängt da jemand einen Krieg an. Und ich denke, wie viel CO2 wird so ein Panzer oder Panzerwagen oder Militärfahrzeuge und Raketen ausstoßen? Ich habe keinen Einfluss drauf. Ich kann zwar in meinem kleinen Umfeld etwas tun und merke dennoch, vielen Dingen bin ich ausgeliefert. Das ist ja zum Verzweifeln. Ich streng mich an und nichts ist. Wo finde ich Heil in diesem Chaos? Wo finde ich Rettung in diesem Unheil? Es gibt so viele angebliche Heilsbringer. Wenn man im Internet mal so ein bisschen schnüffelt, gesunde Ernährung ist momentan richtig in. Yoga oder Entspannungsübungen. Geschäftsleute bezahlen da Tausende, Zehntausende für solche Programme, um ja, irgendwo Ruhe und Heil zu finden. Heilsbringer, Umweltschutz, das sind eigentlich alles gute Sachen. Aber wenn ich es zur Religion, zu meinem Gott erhebe, komme ich nicht zum Ziel. Die meisten Diktatoren wollen auch Heilsbringer sein. Angefangen bei den Cäsaren, Cäsar, heil dir Cäsar, bis heute erwarten diese Diktatoren, dass man sie verehrt. Auch wir können ganz jung noch oder die Älteren unter uns noch ganz frisch den Gruß im Dritten Reich. Ja. Die Diktatoren verlangen quasi, dass man sie verehrt und ihnen Heil wünscht. Und sie wollen offiziell Heil bringen. Was sie bringen, ist Unheil, Krieg, Tod, Gefängnis, Folter, Vertreibung. Ja, wo finde ich denn dann Heil? Ich möchte eine Begebenheit aus der Bibel vorlesen. Und zwar in Johannes 4, ab Vers 19. Ich lese nach der Übersetzung von Hans Bruns. Und es geht um die Geschichte der Samariterin am Jakobsbrunnen. Aber ich lese ab Vers 19. Johannes 4, 19. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet. Ihr sagt, dass in Jerusalem der rechte Platz der Anbetung sei. Jesus erwiderte: Glaube mir, Frau, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet überhaupt an, ohne zu wissen, was ihr damit tut. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus dem Volk der Juden. Denn das Heil kommt aus dem Volk der Juden. Aber es kommt die Stunde, und sie ist schon da, dass die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und seine Anbeter müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da sagte die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. In Vers 22 haben wir gelesen, das Heil kommt aus dem Volk der Juden. Und heute ist der Israel-Sonntag. Wir müssen nur aufpassen, dass wir Israel nicht mit den Juden verwechseln. In Israel gibt es ganz viele verschiedene Volksgruppen und auch Glaubensrichtungen. Das Heil kommt aus dem Volk der Juden. Die Rettung, die Erlösung, das Heil, das Heilwerden kommt aus dem Volk der Juden. Das Heil kommt nicht, wie manche das durchaus denken, durch die Taufe. Wir kamen früher als Jugendkreis in den 70er Jahren als CVM häufig hier zum Gottesdienst, weil in der Gemeinde, wo wir waren, das Verständnis war, dass wenn Menschen getauft sind, sie in den Himmel kommen. Ich frage jetzt nicht, hebt mal die Hand, wer das glaubt. Aber die Taufe gehört dazu. Aber sie schafft nicht das Heil. Das Heil kommt nicht durch die Taufe, durch die Zugehörigkeit zu einer Denomination, zu einer Kirche oder durch die Zugehörigkeit zu einem Volk. Ich bin nicht gerettet, weil ich als Jude beschnitten bin oder als Christ getauft bin. Die Juden, sagt schon Mose, müssen im Herzen beschnitten werden oder beschnitten sein. Die Christen müssen im Geist getauft sein. Das heißt, nicht nur äußerlich, sondern innerlich verstehen, was das bedeutet. Ja, eine Tradition ist etwas Gutes, aber sie muss mit Leben gefüllt werden. Wenn ich nur die traditionellen Schritte verfolge, dann komme ich nicht zum Ziel. Ich weiß, als in Kumbe, in der Konfirmandenstunde, haben wir dort Kumbe genannt, Da hat man viel auswendig gelernt vom Katechismus, Psalmen, Bibelverse. Und das ist gut. Aber wenn es darauf stehen bleibt, dann führt es nicht zum Leben. Ich habe mich nicht konfirmieren lassen, weil ich an Gott glaube. Und zu der Zeit, und ich denke, das geht etlichen so, da ist noch gar kein, oder bei vielen noch kein Sinn dafür. Da ist es schon viel früher. Meine Frau, die hat Jesus schon mit 7 oder 8 Jahren kennengelernt. Aber bei manchen kommt das eben erst später. Ich habe mich konfirmieren lassen. Warum lassen die meisten Jugendlichen sich konfirmieren? Weil es Gnade gibt. Und meiner Mama und meiner Oma zuliebe, mein Papa war Kommunist, dem war das egal. Aber nicht, weil ich da irgendetwas konfirmieren, irgendwas mein Glauben von der Taufe heraus festmachen wollte. Da hatte ich gar keinen Bezug dazu. Auch wenn wir zumindest als kleine Kinder abends mit meiner Mama gebetet haben. Aber es war kein Bezug dazu, es war Tradition. Das macht man so. Und ja, ich habe mich da konfirmieren lassen und von dem Geld, was ich bekommen habe, konnte ich meinen ersten eigenen Fernseher kaufen und war trotzdem noch sauer, weil der Nachbar mehr Geld gekriegt hatte. Also total gegen das, was es eigentlich sein sollte. Zu Gott hinführend. Und ich meine, ich hätte das auch das letzte Mal erzählt, zum Glauben gekommen bin ich durchs Bibellesen. Also nach der Konfirmation gab es eine Jugendstunde, ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Aber durch das Bibellesen bin ich zum eigentlichen Glauben gekommen. Wo ich gemerkt habe, und ich kann da kein Datum sagen, ich habe einfach gemerkt, als ich die Bibel gelesen habe, da steht, alle Menschen sind Sünder. Boah, da bin ich ja einer davon. Ich gehöre ja dazu, zu allen Menschen. Aber genauso, wenn dann steht, Gott hat allen oder Jesus hat allen vergeben, da gehöre ich auch dazu. Und habe dann gemerkt, okay, das will ich. Also mein erstes Gebet war, Gott, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wer du bist, aber wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und das war dann auch begleitet durch Bibellesepläne, 5 Minuten am Tag. Ein Jude wird nicht durch seine Beschneidung, durch seine äußerliche Beschneidung, ein Christ wird nicht durch seine äußerliche Taufe gerettet oder findet Heil, sondern der Jude muss im Herzen beschnitten sein und der Christ im Geist getauft. Das bedeutet, zu erkennen, was Gott möchte und zu tun, was Gott sagt. Traditionen müssen mit Leben gefüllt werden. Das heißt, nur an Gott glauben. Glauben, dass es einen Gott gibt, das ist toll, aber es rettet mich nicht. Das klingt jetzt ganz schön hart. Ja. Jakobus schreibt im 2. Kapitel, dass es nur einen Gott gibt, das glauben die Dämonen auch. Aber sie fürchten sich und zittern. Das heißt, dass es einen Gott gibt, das ist eigentlich so allgemeingut. Aber nur an Gott glauben, das rettet nicht. Es geht nicht darum, an Gott zu glauben, sondern ihm zu glauben. Das heißt, zu glauben, dass das stimmt, was er sagt in seinem Wort. Ja, mein Sohn, der Jüngste, der geht jetzt demnächst nach Taiwan mit der OMF. Am 16.10. ist offiziell das Ticket. Sollte schon letztes Jahr sein, ging nicht wegen Corona. Und jetzt ist es soweit. Er ist schon seit einem Jahr online am Chinesisch lernen. Und ich sage immer, ich bevorzuge eigentlich, die Bibel zu lesen wie die Chinesen und nicht wie die Deutschen. Wie lesen die Chinesen? Von oben nach unten. Wie lesen die Deutschen? Von links nach rechts. Aber die Symbolik hat häufig was zu sagen. Oder in dem Fall jetzt, kann man das natürlich nicht übertragen, aber ich habe gemerkt, als wir nach Deutschland zurückkamen, wie viel Kritik in den Gemeinden gewachsen ist. Dass das ganz selbstverständlich ist. Man fragt gar nicht mehr, was will Gott mir sagen, oder nicht als erste Frage, sondern ja, stimmt das? Ja, kann das so sein? Ja, ist das wirklich so? Ja, und dann fragt man, und ich musste so denken, es gibt einen ganz gefährlichen Satz ganz am Anfang in der Bibel. Sollte Gott gesagt haben? Sollte Gott gesagt haben, wer weiß, also außer die Profis hier, wo das steht? Die Schlange fragt das, die Eva. Sollte Gott wirklich gesagt haben, soll das wirklich stimmen, was da steht? Das kann doch nicht sein. Und dann werden Zweifel gesät. Und Zweifel breiten sich aus. Und es wird ganz normal, ganz selbstverständlich zu zweifeln. Ja, ich könnte auch sagen, Zweifel gehört dazu, wenn er mich weiter zu Gott hinführt. Ja, wir sind Menschen und wir haben Fragen und Gott lässt diese Fragen zu. Gott lässt sogar Kritik zu. Ja, also wenn man mal den Hiob liest, der hat Gott angeklagt. Ja, Gott lässt das zu, wenn es ehrlich gemeint ist und er sieht unser Herz. Gott hat keine Probleme mit Zweifel. Wenn wir uns denn auf die Suche machen nach dem ehrlichen Gott finden wollen oder herausfinden wollen, was sagt Gott in seinem Wort. Traditionen müssen mit Leben gefüllt werden. Nicht nur an Gott glauben, sondern dem glauben, was er sagt. Sein Wort, das ist Gottes Wort. Wir sagen das häufig, ja, das ist Gottes Wort. Aber dann lesen wir es und denken, nö, aber so, das, nein, so kann Gott nicht sein. Das geht nicht. Und es gibt Stellen, die auch ich bis heute nicht verstehe. Und ich mache mir da eine Angewohnheit von Luther zu eigen. Ich habe zwar keinen Zylinder auf, aber er hat gesagt, wenn ich an so eine Stelle komme, dann ziehe ich meinen Zylinder, gehe dran vorbei, bis ich mal wieder vorbeikomme. Ja? Und das hilft tatsächlich, weil mit der Zeit, wenn man denn an Gott bleibt und an seinem Wort, und auch da möchte ich einfach immer wieder neu dazu ermutigen, Gottes Wort zu lesen. Wie können wir denn mehr von Gott erfahren, wenn wir ihn nicht hören? Wir hören ihn durch sein Wort. Wenn er durch sein Wort zu uns spricht, wenn wir sein Wort lesen, dann redet er zu uns. Und wenn wir, je mehr wir die Zusammenhänge erkennen, umso mehr erkennen wir, was er auch möchte. Es geht nicht darum, nur an Gott zu glauben, sondern ihm zu glauben. In Kolumbien ist das ganz normal, also auch linke Guerilla, die Leute umbringen, Mafia, Sicarios, Killer, die glauben alle an Gott. Ja? Wenn man die sieht in der Öffentlichkeit, ganz häufig machen die ihr Kreuz. Zumal als wir hinkamen, 87, da konnten wir damals für 10 D-Mark noch einen Killer anheuern. Das heißt, das Leben als solches ist ganz wenig wert. Und diese Killer in Medellin, wo wir dann lange Zeit gelebt haben, da gibt es keine Kapelle, das ist eine Grotte mit einer heiligen Statue, eine Jungfrau so und so, ich weiß es nicht, Guadeloupe oder von, die haben ganz viele. Jedenfalls ist das die sogenannte Madonna der Sicarios. Das heißt, die Killer gehen morgens um 6 Uhr daran vorbei und erbitten, dass sie Erfolg haben in ihrem Beruf. Was bedeutet denn das? Ja, ich habe heute 5 Leute auf dem Kicker, schenk mir, dass ich die erwische. So sieht das aus. Ja, die glauben an Gott und die denken, sie bitten heilige Götter. Wenn man dahinter schaut, erkennt man, dass das Dämonen sind. Sorry, dass ich das so stark sage. Das gilt nicht für allgemein gut, aber in dem Fall, bei dieser Dame oder bei diesen Jungfrauen dort, ist das ganz häufig, die führen uns nicht zu Gott hin, sondern zu Gott weg. Und wir denken, wir glauben an Gott und beten zu ihm oder zu den Heiligen, dass die Heilige dann zu Gott das weiterbringen. Ein Heiliger, also wenn wir Fürbitte machen, jetzt heute für die Stadt, wir können nicht für jemanden beten, dass er gekillt wird. Sorry. Obwohl ich manchmal schon Leute gehört habe, und ich verstehe das von menschlicher Seite her, diese Wünsche an den russischen Präsidenten stellen. Und ich musste daran denken, wie Wilhelm Busch, nicht der Max Moritz, sondern ein Jugendevangelist im Dritten Reich, mal sein Weiglerhaus in Essen verteidigt hat, einen Ausfall gemacht hat, die Nazi-Jungs verprügelt hat und so. Und hinterher bekannt hat, das war falsch. Ja? Als Christen, so hart das klingt, und ich kann das leicht sagen hier vom warmen Westen aus, wir sollen unsere Feinde lieben. Das heißt, ja, ich bete für Putin, aber ich bete auch für ihn, dass Gott ihm gnädig ist und schenkt, dass irgendjemand ihm in den Weg tritt, sodass er wach wird und erkennt, was er falsch macht. Nicht, dass er umgebracht wird. Das dürfen Christen tatsächlich nicht beten, auch wenn es unserem menschlichen Herzen so nahe liegt. Und bei den Sikarios, bei den Killern, da ist das ganz offensichtlich, da merkt man das auf einmal, ach ja, stimmt, so kann man nicht beten. Ein Killer, wenn er sagt, er glaubt an Gott, dann hat er sich ein eigenes Gottesbild gezimmert. Und das ist, was ganz häufig auch bei uns passiert. Und je weniger wir Gottes Wort lesen und kennen, umso mehr kommen wir in die Falle und bauen uns unseren eigenen Gott. Ein Gott nach unseren eigenen Vorstellungen. Gott möchte, dass wir das tun, was er sagt. Das Heil kommt aus dem Volk der Juden, haben wir eben gelesen. Ja, und das war so schön dargestellt. Jesus, also ich bin von Jesus immer wieder neu fasziniert, wie er mit Menschen umgeht, auch mit mir, aber mit dieser Frau am Jakobsbrunnen. Er kommt nicht dahin, er wusste, wer sie ist, er wusste, was sie gemacht hat. Ja, er kannte ihr Leben und kommt da nicht hin und verurteilt, hey du Hure, was willst du da? So hätten manche wohl reagiert. Ja, lass mich jetzt Wasser holen. Nein, er führt sie auf dem Weg zur Erkenntnis, den sie erkennen, wo sie es erkennen kann. Ja, er geht ganz sanfte Schritte, um sie zu überzeugen, dass sie Heil braucht. Und dass sie, er hat ihr gesagt, das, was du betest, das, was du anbetest, du weißt gar nicht, was du betest, wen du anbetest oder was ihr anbetet. Und er führt sie dahin, zu dem, wo wirklich das Heil herkommt, nämlich aus dem Volk der Juden. Und er führt sie dahin, dass sie erkennt, ganz am letzten im Vers 26, da sagte Jesus zu ihr, ich bin der Messias, ich bin der Heiland, ich bin der, der dir Heil gibt, der dich heil macht, der deine Schuld, die du auf dich geladen hast, durch die fünf Männer, das will ich heilen, das will ich wegnehmen oder das nehme ich weg. Und sie hat das erkannt und angenommen. Ja, das ist das Faszinierende. Ich habe Theologie oder Missiologie unterrichtet in Kolumbien und da spricht man auch über Gemeindebau. Ja, es gibt gute Methoden, wie kann man machen, dass die Kirche, dass die Gemeinde wächst und da sind gute Sachen dabei. Aber was ist der Unterschied zwischen Gemeindewachstum oder Gemeindebautheorien und Erweckung? Gemeindebau hat ganz viel mit Management zu tun. Und ich habe das in Kolumbien ganz häufig gemerkt, wir haben allein in Bogota mindestens 5 Megagemeinden, das heißt zwischen 2.000 und 25.000 Mitglieder. Ja, die kleinste ist mit 2.000, die andere 25.000 Mitglieder in einer Gemeinde, die haben ein eigenes Bussystem aufgebaut. Ja, die haben 7 Gottesdienste hintereinander morgens. Und da werden die Leute dran und die Pastoren, die kennen Jesus, aber sie sind auch gute Manager. Ja, und die können das managen. Und wenn du ein guter Manager bist, dann kannst du vieles machen, aber es ist eben nicht alles automatisch geistlich, nur weil da viele Leute sind. Ja, und Erweckung, der Unterschied ist, man muss Menschen weiterführen, dass sie im Glauben wachsen. Aber wenn jemand selbst auf einmal getroffen ist von Jesus, dann fängt er von selbst an. Ja, in unserer Gemeinde in Kolumbien ist mir das aufgefallen, wenn neue Leute kamen, waren die immer gleich in einem Bibelkurs, Aufbaukurs, Matthäus-Evangelium durchgearbeitet. Und Wenn dann Leute neu sind, dann muss man die weiterführen. Und als Leiter hast du die Leute dann immer vorher angerufen und daran erinnert. Wenn das bei jemandem Neuen ist, ist das okay. Aber wenn jemand schon 10 Jahre dabei ist und den musst du immer noch anrufen und quasi sagen, hey, denk dran, morgen ist unser Bibeltreffen oder Bibelstudium, dann merke ich, da stimmt was nicht. Ja? Es muss eine Eigeninitiative. Wenn ich von Gott getroffen bin, dann komme ich ja aus mir heraus und ich will was wissen. Und nicht nur ich will was wissen, sondern ich sage was weiter. Die Frau, die war getroffen und hat das nicht für sich behalten können. Die ist gleich nach Sychar in die nächste Stadt und hat gesagt, hey Leute, mir ist was passiert, geht mal hin. Ich habe einen Heiland getroffen. Guckt mal, ob der das wirklich ist, auch für euch. Ja, das Heil kommt aus dem Volk der Juden. Aber auch Juden, auch heutige Juden müssen dieses Heil annehmen. Über dem Volk liegt es noch wie ein Schleier über den Augen. Auch wenn es punktuell, die messianischen Christen gibt es ja, eine Bewegung, die wächst, wo viele Juden Jesus als Messias anerkennen und annehmen. Aber als Volk ist noch der Schleier über ihnen. Manche Christen meinen, Christen dürften Juden nicht evangelisieren, sie dürften ihnen nicht von Jesus erzählen. Aber natürlich brauchen auch die Juden die frohe Botschaft, dass Jesus für ihre Schuld gestorben ist. Jesus und die ersten Jünger, mit wem haben die gesprochen? Mit Juden. Jesus sagt einmal, ich bin für das Volk der Juden oder für die verlorenen Schafe aus dem Hause Israel gekommen. Ja? Deswegen sollen und dürfen auch wir noch dafür beten. Jesus und die Jünger haben Juden die frohe Botschaft weitergegeben. Und das können wir, das dürfen wir auch. Die Samariterin wusste etwas vom Messias, vom Heiland der Welt, vom einzigen wahren Heilsbringer, von dem, der wirklich Heil und Rettung bringt. Sie kannte den Namen, aber nicht die Person. Sie wusste etwas, sie hat was gehört vom Messias. Aber es war was ganz anderes, als sie ihn getroffen hat. Als Jesus sich ihr offenbarte, da ist es ihr wie Schuppen von den Augen gefallen. Da hat sie erkannt, ich bin gemeint. Ich bin auch die, die Schuld auf sich geladen hat. Und das ist genau der Punkt, wo Jesus uns hinführen möchte. Das Heil kommt aus dem Volk der Juden, aber es bleibt nicht bei den Juden, sondern es wird verkündigt über Samaria bis ans Ende der Erde, sodass auch wir heute etwas davon gehört haben. Das Heil ist in Jesus. Und nur wenn ich Jesus erkenne als den Messias, nicht wenn ich von ihm höre, nicht wenn ich das Vaterunser spreche, bin ich nicht automatisch Christ. Ja? Konfirmandestund. Da haben wir als Jugendliche einen Wettkampf gemacht, wer kann am schnellsten das Vaterunser beten. Vaterunser, der bist im Himmel geheiligt, wer dann nahm an, da ich komme, ja, heute bricht mir die Zunge ab. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um Tradition erfüllen, sondern um eine Begegnung mit Jesus. Das ist das Zeichen echter Bekehrung. Für die Samariterin ist das ein Zeichen, sie erkennt das und geht weiter und erzählt davon. Sie verliert die Angst, sie bezeugt Jesus, sie sagt es anderen weiter, was sie erlebt hat. Sie sagt weiter, dass er ihre Schuld aufgedeckt hat, sie aber nicht verurteilt hat, sondern ihr vergeben hat. Und darum geht es. Jesus aus dem Volk der Juden ist der Heiland, ist der Heilmacht, der das Heil bringt, der die Seele heilt und gesund macht. Die Seele heilt und gesund macht und häufig zeichenhaft körperliche Heilung dazu schenkt. Und einst, wenn wir bei Jesus sind, wo dann alles ganz heil wird und kein Leid und keine Tränen mehr sein werden. Bei Jesus können wir die Masken fallen lassen, nicht nur die Corona-Masken. Wir müssen vor ihm nichts verheimlichen. Er weiß es sowieso. Jesus kennt meine dunklen Flecken. Ich brauche keine Angst zu haben vor ihm. Ich brauche es nicht zu verheimlichen. Er sieht mich auch da, wo mich kein anderer sieht, wenn ich vielleicht anonym im Internet surfe, aber er ist barmherzig und ruft mich zur Umkehr. Er vergibt mir, wo ich zu ihm komme und um Vergebung bitte. Wo finde ich Heil? Heil finde ich in Jesus, in ihm allein und in Ewigkeit das vollkommene Heil. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, wie gut ist es zu wissen, dass du der Heiland bist. Ein Liebender, einer, der uns kennt, aber nicht verurteilt, der uns ermutigt, der uns die Hand reicht, der mit offenen Armen dasteht, der uns einlädt, wenn wir mühselig und beladen sind und uns rumschlagen mit unserer Schuld und Sünde und nicht mehr weiter wissen. Da stehst du da und sagst, komm, ich will dich erquicken, ich will dich frei machen, ich will dich befreien. Und ja, dafür danke ich dir, dass du dieses Angebot machst. Und so bitten wir dich immer wieder neu, komm du in unser Leben und lass uns dich mehr und mehr als Heiland erfahren, als Retter, als Messias, als den, der Heil bringt und uns Heil macht. Amen.